Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sind in College Woche 4, Lorenz ist dabei, let's go!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Moin Lorenz.
Ja, moin Philipp.
Wie schaut's aus bei dir?
Na, soweit so gut. Wir haben wieder eine knackige Woche an College-Football-Spielen. Nachdem die letzte ja eher so ein bisschen, ja, also wo wir auch interessante Spiele hatten, viele Upsets. Ich denke mal, der Samstag war schon spannend. Der Freitag oder wann's rauskam, hatte jetzt vielleicht nicht so die absoluten Big Names, die man sonst gewohnt ist, aber wir sind ja auch dafür da, vielleicht den einen oder anderen nicht so bekannten Spieler auch jetzt schon zu beleuchten in der Draft-Season, wisst ihr, da gehen wir sowieso eine ziemlich breite Masse an, aber ja, College-Football macht extrem Spaß momentan, finde ich. Georgia hat jetzt auch gezeigt, dass auch sie verwundbar sind, und es gibt kein Team so richtig, wo man sagt, okay, die laufen jetzt dieses Jahr damit weg. Also es ist ja auch eine Chance für viele Teams. Jetzt Alabama hat schon verloren, wie gesagt, Georgia gegen South Carolina ein ganz schwieriges Spiel gehabt. Es ist ja jetzt auch eine Chance für andere Teams. USC, Notre Dame, Ohio State, wir werden gleich noch über die Teams sprechen. Ja, vielleicht mal einen Titel, ich sag mal in Anführungszeichen, zu klauen. Aber dieses Jahr muss sich doch keiner aus den Top 10 sagen, das können wir nicht schaffen.
Genau, genau. Also du hast nicht nur in der Spitze, du hast tatsächlich eine sehr gute Ausgeglichenheit, gerade im College-Football, gerade weil die Kleinen sich natürlich auch nochmal intensiver auf so Spiele gegen die Top-Teams vorbereiten, ne? Siehe Boston College gegen Florida State, das nimmst du halt nicht so mit, ne? Am Ende ziehst du gerade noch so den Kopf aus der Schlinge. Das ist gut, das willst du sehen. Das ist ein gutes Spiel gewesen.
Und was habe ich mitgefiebert mit den Golden Eagles, da ja mein ehemaliger Podcast-Kollege, vielleicht hat es der ein oder andere damals gehört, Kellen, da ja jetzt als Assistant Director of Player Personnel arbeitet. Ja, schade. Also als neu hinzugewonnener Boston College-Fan hätte ich mir den Upset natürlich auch sehr gewünscht. aber ja, du sprichst es an. Also auch so ein Team, was in Woche 1 und 2 desaströs aussah, um es jetzt mal so zu sagen, spielte auf einmal Florida State bis zum Ende eng. Das ist ja was, worüber sich NFL-Fans immer in Bezug auf College-Football geärgert haben. Irgendwie, ach, da gibt es so viele Blowouts und so. Und dieses Jahr war es wirklich... Ja, es gab wirklich viele Spiele, die eng waren, also bisher eine richtig gute Saison.
Ja, auf jeden Fall. Die Volunteers haben gegen Florida verloren, zeigt wieder, die SEC ist halt jede Woche wieder schwer. Du kannst einfach kein Spiel als klaren Sieg mitnehmen. Hier hat sich Florida jetzt durchgesetzt, die wiederum aber gegen Utah verloren haben. Jetzt ist halt so, ja, das sind halt jetzt alles so mittelmäßige Teams dieses Jahr wieder, ne, die dir dann eben auch wehtun, wenn du gegen solche Teams dann verlierst, wenn du in der Spitze bist, weil du dann nämlich plötzlich eine Niederlage bei dir auf dem Board stehen hast, gegen ein nicht geranktes Team zum Beispiel. Und das ist schlecht, wenn du in die Playoffs kommen willst. Ja, aber kommen wir mal zu den gerankten Teams. Wir haben diese Woche, wir haben 6 Matchups alleine zwischen Top 25 gerankten Teams. Also mir ist das ehrlich gesagt erstmal gar nicht so leicht gefallen, zu gucken, welche 3 Spiele wollen wir denn besprechen. Und das geht ja wirklich hier los, klar. Notre Dame, Ohio State. Penn State spielt gegen Iowa. Dann hast du die Colorado Buffaloes gegen die Oregon Ducks. Mit Deion Sanders ist das auch immer eine witzige Geschichte. Die letzte Woche ja auch gegen die Rams. Ja, war auch knapp, war auch eng. So, dann haben wir UCLA gegen Utah, zwei Top 25 gerankte Teams. Die Alabama Crimson Tide gegen Ole Miss. Und das ACC-Spitzenduell der Florida State Seminoles gegen die Clemson Tigers. Und was jetzt ganz ehrlich so ein bisschen untergeht bei diesen ganzen Hochkalibern, ist, wir haben auch noch die Oregon State Beavers gegen die Washington State Cougars, auch beide in den Top 25 gerankt, als praktisch die letzten, also es ist das letzte echte Pac-12-Duell in diesem Jahr, was wir sehen werden, ne? Und das läuft zeitgleich mit dem Whiteout der Penn State und Notre Dame gegen die Ohio State. Das ist sehr schade für die Pac-12. Also da hätte ich mir gewünscht, das ist doch mal so ein Spiel, das kannst du doch dann auch auf 4.30 Uhr setzen, damit das an der Westküste schön geguckt werden kann für die ganzen Pac-12-Nostalgiker. dass sie jetzt nicht hin und her gerissen sind, welches Spiel schaue ich mir denn an, sondern dass einfach dann zu ihrer Primetime dann quasi um 20.15 Uhr noch mitnehmen können, ne?
So beziehungsweise aus deutscher Sicht wir das Ganze morgens zum Frühstück gucken können, so wie das spannende Ende zu Colorado State Colorado, was ich am Sonntag, wo ich mich auf meinen Tag ja mit eingestimmt habe, mit dieser Overtime da, das ist ja auch dann immer nicht schlecht, je nachdem, wie früh man sonntags früh unterwegs ist, natürlich.
Das ist tatsächlich so, du wirst wach, schaust und sagst, oh, das Spiel läuft noch, cool, mach ich noch eben an.
Genau.
Ich bekomme dann sofort einen schiefen Blick. Das ist Sonntagmorgens hier nicht so angebracht. Der Samstag gehört mir und meinem Fernseher, aber am Sonntagmorgen, wenn ich dann direkt Football dran mache, weil es immer noch läuft, das gibt schon sehr erstaunte Blicke hier im Haus. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Wir haben uns jetzt aber auf drei Spiele festgelegt. Und zwar auch so ein bisschen, weil wir natürlich das Ganze immer auch aus der Draft-Perspektive beleuchten. Wir gucken nicht nur auf mögliche Playoff-Szenarien, sondern eben auch auf schöne Matchups, die wir in den Spielen finden. Und deshalb haben wir uns beraten und haben uns darauf festgelegt. Und das mag dem einen oder anderen jetzt nicht gefallen, weil ich will aber zu dem Spiel was wissen. Dann sagen wir direkt, dann fragt uns einfach, schreibt uns bei Twitter an, ob wir euch Matchups schicken können. Das ist samstags am Nachmittag für uns beide. Also ich weiß nicht, was du dann gerade machst, aber für mich wäre es kein Problem zu sagen, ich suche euch da eben was raus, schreibt euch da ein, zwei Sätze zu, wenn ihr zu dem Spiel was haben wollt, weil ihr halt eher das guckt, ne? Macht es einfach @draftnerd oder eben @scoutinglens. Da könnt ihr uns einfach bei X, heißt es jetzt ja, oder wie Musk das Ding auch immer nennt, gerade. Vielleicht hat das in der Zwischenzeit auch schon geändert, während wir hier beide gerade reden. Man weiß es nicht.
Ich habe gehört, es ist jetzt pink. Weil schwarz hat nicht funktioniert.
Sehr gut, ich freue mich schon drauf. Wir haben uns geeinigt auf das erste Spiel um 18 Uhr, was ich tatsächlich auch als das spannendste Duell um 18 Uhr sehe. Florida State Seminoles gegen die Clemson Tigers, die Nummer 4 gerankt gegen das ungerankte Clemson, was nach der Duke-Niederlage einfach direkt mal aus den Top 25 rausgefallen ist und den Platz noch nicht wiedergefunden hat in den Top 25. Das heißt, wenn Florida State verliert, verlieren sie gegen ein ungeranktes Team. Ist eigentlich nicht fair, ne? Weil Clemson schon nochmal ein anderes Brett ist, aber wir reden gleich drüber. Dann gehen wir tatsächlich an die Westküste, dann wollen wir über UCLA gegen Utah sprechen. Da haben wir, glaube ich, auch ein sehr spannendes Matchup, ein sehr spannendes Duell, Nummer 22 gegen die Nummer 11 des Landes. Und zum Abschluss, ja, das mag sein, dass der Whiteout spektakulär ist und das muss man auch mal live miterlebt haben. Und vielleicht gucke ich mir das auch noch kurz im Fernsehen an, aber ich sag ganz ehrlich, wer Notre Dame gegen die Ohio State nicht guckt, der hat den College Football nie geliebt. Also.
Und, wenn ich das richtig verstehe, kann man das ja sogar ganz legal gucken, da Notre Dame ja ihre Heimspiele für den europäischen Markt im Internet überträgt. Also dazu nochmal kurzer Hinweis. Da muss man sich einfach mit E-Mail anmelden. Ich habe das gemacht, ging problemlos. Und ja, kriegt man jetzt natürlich einen richtigen Leckerbissen, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen werden.
Ganz wichtiger Punkt, genau, weil es ist immer schwieriger, College Football auf legalem Weg frei empfangbar in Deutschland zu gucken. Das ist ein Spiel, das könnt ihr ohne weiteres gucken. Da könnt ihr euch den Link ziehen und dann dementsprechend, ich weiß gar nicht, ist das über die Seite der Notre Dame University oder kannst du kurz sagen, wie man das hinkriegt?
Ich würde jetzt einfach sagen, googelt's mal. Notre Dame Spiele für europäische Zuschauer. Ich habe das so gemacht, da gibt's so ein Formular, das füllst du aus, gibst eine E-Mail ein, gibst ein Passwort ein, dann kriegst du eine Bestätigungs-E-Mail, damit loggst du dich ein und dann kannst du einfach auf dieser Seite auf den Livestream zugreifen. Das haben auch schon andere Kollegen, ich weiß nicht, ob du es auch schon gemacht hast, in Twitter oder X oder wie auch immer es heißt, gestellt. Also googelt's mal oder sucht's mal da drin. Es ist eigentlich recht leicht zu finden, weil wie jetzt genau diese Website heißt, kann ich euch auf die Schnelle nicht sagen.
Ich werde das auch nochmal, wenn ich es finde, dann einmal auf Twitter, X, wie auch immer, raushauen und euch wissen lassen. So, wir gehen ins erste Spiel. Florida State gegen Clemson. Clemson, wie gesagt, Auftakt gegen Duke, Duke verloren. Ja, müssen tatsächlich gegen Florida State eine Antwort zeigen, sonst sind die Playoff-Träume aus. Also du bist jetzt gerade nicht gerankt. Es ist aber noch September, also das Ding ist noch nicht gelaufen. Du kannst hier mit einem Signature-Win gegen die Florida State Seminoles dich auf jeden Fall wieder auf die Landkarte zurückbringen, wenn du das schaffst. Das machst du zu Hause. Das hilft dir. Und ja, du machst das vor allem gegen Florida State, die zum allerersten Mal seit 2014 überhaupt als Favorit in dieses Spiel gehen bei den Wettanbietern. Also du bist eigentlich die letzten Jahre immer besser als Florida State gewesen. Zeig es einfach, sagen wir so gerne. Für beide wäre ein Sieg allerdings richtungsweisend, denn Florida State hat damit praktisch einen Riesenfund, wenn es am Ende der Saison darum geht. Ja, wer kommt denn mit in die Playoffs? Florida State hatte nämlich einmal einen sehr guten Vorsprung Richtung ACC Championship, weil sie eines der wenigen noch nicht geschlagenen Teams dann sind. Clemson ist dann so weit weg, dass sie es fast gar nicht mehr ins Finale schaffen können. Obwohl, wir haben verrückte Dinge schon erlebt. Also ich würde das noch nicht ausschließen, dass es trotz Niederlage von Clemson nochmal zu einem Rematch kommen kann im Finale. Weil da gibt es ja jetzt also die haben das jetzt ja nicht mal aufgeteilt. Es sind ja jetzt die beiden besten Teams der ACC, die aufeinandertreffen und nicht mehr in Coastal und Atlantic Division aufgeteilt. Ja, wie gesagt, für Florida State wäre das halt auch ein Riesenfund. Allerdings natürlich auch ein ganz schöner Neckbreaker, wenn du verlierst. Ich meine, die haben jetzt gegen Boston College knapp gewonnen. Gegen die LSU haben sie ein richtig, richtig geiles Spiel gezeigt. Ja, aber am Ende ist das wenig wert. Wenn du jetzt gegen das nicht gerankte Clemson verlierst, verabschiedest du dich wahrscheinlich, also du verabschiedest dich definitiv aus den Top 4, Top 5 und möglicherweise sogar aus den Top 10.
Ja, du machst dann, nachdem du jetzt viele Schritte nach vorne in Richtung Playoffs gegangen hast, würdest du als Florida State wieder einige zurückmachen. Eigentlich interessant in dieser Woche, wo es so viele gerankte Matchups gibt, ist das Florida State gegen ungeranktes Clemson eines der spannendsten. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Clemson jetzt überhaupt nicht zu ranken vielleicht auch ein bisschen übertrieben war, aber man versteht es natürlich, da gibt es noch andere ungeschlagene Teams. Clemson hat schon das eine Spiel verloren. Für Clemson, wie du schon sagst, eine Riesenchance, die Saison wieder gerade zu rücken. Ich hatte sie ja in meinen Preseason Top 4. Das habe ich mittlerweile, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich sie da rausstreichen. Wir kommen auch nachher zum Tipp. Aber wir müssen auch mal kurz über Dabo Swinney sprechen. Müssen wir bei einer Niederlage über seine Coaching-Stelle bei den Clemson Tigers, sitzt er dann so ein bisschen auf dem Hot Seat, nachdem er ja jahrelang um einen Titel mitgespielt hat und jetzt, ja, für mich aus meiner Sicht so stetig die Clemson Tigers ein bisschen schwächer werden.
Das Ding ist halt, was Dabo, wenn wir gerne, können wir da kurz drüber reden, das Ding ist halt, was Dabo seit Jahren halt so ein bisschen verpennt, wo er, finde ich, aber jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder was gemacht hat, ist so dieser ganze Transfermarkt. Ne? Da hat er sich, ich glaube, das hat er verkannt, welche Chancen im Transfermarkt liegen, und wie viel du da rein investieren musst, damit du auch, ja, gute Juniors und Seniors in deinem Team hast und eben nicht einfach immer wieder deinen Kader traditionell aufbaust, so wie das ursprünglich mal im College Football halt immer diese 3-Jahres-Dinger und dann warst du wieder Contender und dann hattest du wieder 2 Jahre zum Aufbau und dann warst du wieder so. Das ist halt vorbei. Die Teams sind jedes Jahr voll am Start und das hat er so ein bisschen verkannt. Aber ich glaube, dass er das begriffen hat. Und ich denke, du darfst ihn nicht daran messen. Also die Sache ist halt die, das sage ich immer, wenn es darum geht, lass mal einen Trainer feuern. Ne? Überleg dir immer, wen du danach kriegen kannst. So, ne? Und ich sage ganz ehrlich, es gibt nicht viele Trainer in Clemson, die ich dort lieber sehen möchte als Dabo Swinney.
Und mir deswegen, fällt keiner ein, also so, der da so auch hinpassen würde und wo du sagst, okay, das ist realistisch.
Genau, und das sollten die Tigers sich vorher fragen, weil du machst dich auch schnell schlechter. Und Clemson hat eine lange Zeit gehabt, in der sie überhaupt nicht relevant gewesen sind. Und jetzt bist du gerade an einem Punkt, wo Realignments stattfinden, wo Miami und Florida State wieder stärker werden. Gerade Florida State, was wir jetzt in dem Spiel sehen werden. Und wenn du jetzt die falschen Schritte machst und du weißt eben nicht, wen du jetzt als neuen Headcoach kriegst, dann kannst du in der Versenkung verschwinden. Und wer weiß, wie viele Jahrzehnte du letztendlich, und davon reden wir, wenn wir daran denken, wo Clemson über lange Zeit gewesen ist, wie viele Jahrzehnte du letztendlich mit dem College Football dann nichts mehr zu tun hast. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, was das angeht.
Ganz kurz, also ich finde, Clemson muss ich zwei Fragen stellen. Einmal, ist Dabo Sweeney im heutzutage, also in dem Markt oder in dem Umfeld, der der College Football heutzutage ist, mit Transfer Portal und NIL und was da alles gibt, noch ein Coach, der eine Championship gewinnen kann, ist die eine Frage. Ist das auch noch der Anspruch, sind wir als Clemson University auch noch finanziell und vor allem finanziell, aber alle anderen Faktoren, die da noch reinspielen, ich denke mal mit der Facility, das ist keine Frage, dass man da stark genug ist, aber bringt man auch da noch die Faktoren mit, die man braucht, um eine Championship immer mitzuspielen? Oder muss man sagen, okay, wir sind wahrscheinlich so ein bisschen unter der Gruppe der absoluten Top-Teams, die da jedes Jahr drum mitspielen können, und das ist auch ab sofort eher unser Anspruch, also dass man eher so um die Top 10 mitspielt und in einer guten Saison es mal in die Playoffs schafft. Ich finde, das sind die Diskussion, die man bei Clemson haben muss, um auch halt zu wissen, wo steht man selber. Vielleicht gab es die auch schon längst. Aber mittlerweile sind das jetzt auch Dinge, die, man kann jetzt nicht immer alles an einem Quarterback festmachen oder an einem Offensive Coordinator und so weiter, die Probleme, die man da eindeutig hat. Und da muss man dann, glaube ich, auch ein bisschen selbst reflektieren. Oder man schlägt Florida State und ist sofort wieder im Titelrennen mit drin.
Und wir dürfen nicht vergessen, nächstes Jahr ändert sich der Playoff-Modus. Und dieselbe Diskussion, die du gerade über Clemson führst, kannst du ja auch über die Penn State führen. Ne? Die Penn State...
Haben wir ja schon.
Genau. Es sind ja erfolgreiche Saisons. Und früher war das immer eine gute Saison. Wenn du im Jahr 2 Spiele verloren hast, wenn du 2-stellige Siegzahlen hattest, dann hattest du eine gute Saison. Da hat dich niemand als Trainer in Frage gestellt. Aber dadurch, dass die Playoffs mittlerweile so an Wert gewonnen haben, ist es halt... In dem Moment, wo du nicht zu diesen 4 Teams dazugehörst, hast du keine gute Saison gespielt. Jetzt stocken wir das aber bald auf 12 auf. Und ganz ehrlich, dann sind Dabo Sweeney mit Clemson und Penn State mit James Franklin in 9 von 10 Jahren mit dabei. So, da mache ich mir auch keine Sorgen. Die haben,
sagen wir mal, 7 von 10.
Die haben gute Teams. Schau dir das an, wo die letzten Jahre gerankt waren. Wann war Penn State nicht Top 12 gerankt mit James Franklin? Wirst du nicht finden.
Ich hab gerade mal überlegt, aber ich kann dir wirklich kein Beispiel nennen.
Das ist halt, die verlieren 2 Spiele im Jahr. Ohio State und Michigan. Das sorgt dafür, dass sie nicht ins Big Ten Championship gehen und dass sie nichts mit den Playoffs zu tun haben. Und am Ende gewinnen sie einen New Year's Six Bowl. Das war früher eine super Saison. So. Heute ist es das nicht mehr. Ab nächstem Jahr kann es das aber wieder werden. Und das ist das Schöne an dem neuen Playoff-Szenario, dass du eben mit 12 Teams wieder Möglichkeiten schaffst und das so ein bisschen den Druck wegnimmt, in der Saison solche Spiele wie dieses hier dass solche Spiele keine Do-or-Die-Games mehr sind. Ne? Das, was ich noch sagen möchte, weil ich es gerade vergessen habe, ich weiß nicht, wann ProSieben Max und RAN aussuchen, welches Spiel sie zeigen, aber das Spiel läuft auf ABC. Das heißt, sie haben Zugriff auf dieses Spiel und sie zeigen Auburn gegen Texas A&M. Das finde ich sehr schade. Ich kritisiere nicht die Spielauswahl, weil ich bei RTL sitze und wir am Wochenende auch Dallas gegen die Cardinals zeigen. Also, es liegt aber nicht in meiner Entscheidungsgewalt, ergo lebe ich da jetzt mal mit, ne? Und werde das nicht kritisieren, aber es ist schade, dass man dort den Free-TV-Football-Fans in Deutschland eine gute Möglichkeit nimmt, ich glaube, ein geiles Spiel zu sehen. Und über das wollen wir jetzt mal reden. Was sind Matchups, die du dir rausgesucht hast?
Ja, ich finde, ich habe es ja auch schon nach der Woche 1 mal angesprochen, dieses Run-Game von Florida State. Einmal schematisch, was sie da aufzieht, finde ich super. Ist auch für mich so der Schlüssel für dieses Team mit Sicherheit, ist Jordan Travis, ein richtig guter College-Quarterback, der auch dieses System richtig gut läuft. Aber im Endeffekt, wie hat man LSU geschlagen mit diesem super Run-Game? Da ist Trey Benson Teil von, da ist das Scheme Teil von, aber eben auch vor allem die Offensive Line. Und da möchte ich über Jeremiah Byers sprechen, der Right Tackle. Der wird in der NFL auf Guard spielen, aber spielt jetzt bei den Seminoles, wie nochmal in dieser Run-Heavy-Offense geht das halt, als Right Tackle. Der wird es zu tun kriegen mit Rook Orhorho und Barrett Carter, dem Linebacker. Rook nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil ich diesen letzten Nachnamen nicht so oft aussprechen will. Einfach weil ich, glaube ich, nicht ganz korrekt sage. Rook spielt Defensive Tackle, ist ein sehr guter Athlet, der für mich, also was ich bei so Spielern immer richtig gut finde, der ist für mich in jeder Saison besser geworden. Den habe ich schon seit der 2021er Saison beobachtet. Da war ein ziemlich roher, halt einfach ein Athlet, der so ein bisschen Bull in a China Shop, Offensive Lineman Probleme bereitet hat. Letztes Jahr dann viel besseres Handplacement, viel konstanter.
Elefant im Porzellanladen, darfst du auch sagen.
Ja, danach habe ich gesucht, aber ich wusste nicht mehr, weil irgendwie dieser Bulle mich dann, aber es gibt ja auch Elefantenbullen, also. Ja,
seitdem Lorenz halt in Kalifornien wohnt, ne?
Ja, genau.
Verlernt er das halt komplett.
Das ist aber wirklich furchtbar, weil ich diese ganzen Sprichwörter so durcheinander werfe und dann lieber versuche es zu lassen, aber naja.
Noch schöner ist, die amerikanischen zu nehmen und sie auf Deutsch zu sagen. Das finde ich immer am schönsten.
Ja, genau. Da gets the dog in the pan crazy oder irgend sowas. Nein, um wieder zum seriösen Teil des Podcasts zu kommen. Genau, Rook ist jedes Jahr besser geworden, ist dieses Jahr wirklich jemand, der sich für mich in diese Day-2-Konversation, auch zweite Runde vor allem, sogar eher gespielt hat, der auf 3-Tech, aber auch so ein bisschen auf 1-Tech, vor allem eher als 3-Tech, auch mittlerweile ein richtig guter Run-Defender ist, aber einfach dieses Pass-Rush-Element mitbringt. Und da auch, finde ich, meiner Meinung nach, irgendwann mal wahrscheinlich ab vielleicht schon so ab seiner zweiten Saison NFL-Starter sein wird. Jeremiah Byers, wie bereits gesagt, der Right-Tackle, ein richtig guter Run-Blocker, ein physischer Spieler, dem fehlt auf Right-Tackle so ein bisschen der Foot-Speed, aber der wird es immer mal mit diesen Down-Blocks, mit diesem vielen Pulling in diesem Gap-Scheme, was Florida State läuft, mit Rook zu tun kriegen. Und ja, das wird meiner Meinung nach für beide ein Matchup auch wieder, wir sagen es ja öfter mal, das werden sich NFL-GMs angucken und NFL-Scouts sowieso, aber das wird eines der Matchups sein für beide, wo, ja, diese Decision-Maker reingucken werden und auch zu Recht, das wird ein richtig spaßiges Trench-Battle.
Ja, und du sagst es ja schon mit Trey Benson, der ja 4 Touchdowns schon gemacht hat dieses Jahr, der auf jeden Fall ein wichtiger Spieler sein wird in diesem Spiel, weil am Ende, glaube ich, kommt es in so einem Spiel darauf an, ob du deine Punkte machst. Ich glaube, beide Teams können, auch wenn Clemson eine überragende Defense hat, den Ball bewegen. Es entscheidet sich am Ende in der Red Zone. Wie hoch ist die Punkteausbeute in der Red Zone? Wie oft musst du fürs Field Goal gehen? Wie oft bringst du den Ball in die Endzone? Und wenn Florida State, und da ist Trey Benson eben ein Pfund für, ne, der setzt einen scharfen Cut, der bringt seine Beine ins Spiel und dann drückt er sich da durch, ne? Dann ist das ein Spieler, der dir eben dann für die nötigen Yards, für den nötigen Push halt sorgen kann. Hat dafür aber eben, du hast ihn ja schon genannt mit Barrett Carter Barrett. Ich habe immer Probleme damit, wenn die einen Nachnamen wie einen Vornamen haben, dann bringe ich sie immer durcheinander. Für mich ist auch Jordan Travis Jordan ist der absolute Killer für mich. Ich kann es mir nicht merken. Jordan Travis, danke. So.
Der Quarterback da halt.
Genau. Und Barrett Carter natürlich. So, ich möchte Jeremiah Trotter noch mit ins Spiel bringen, der natürlich so dieser vielseitige Linebacker ist, den sich auch die National Football League so wünscht. Ne? So, der kommt auch mal ums Eck, der kann gut covern. Ist aber nicht unbedingt der beste Runstopper, ist aber wichtig in dem Spiel. Also muss er was zeigen, wird sicherlich auch häufiger mal zur Unterstützung noch so einen hybriden Nickelback-Safety wie Andrew Mukuba zur Seite gestellt bekommen, der ihn da so unterstützt, wenn er denn Zeit dafür hat. Und da komme ich dann praktisch schon ins nächste Matchup, denn der wird auf Nickelback natürlich recht häufig, weil es reicht ja nicht, dass die Florida State ein gutes Laufspiel hat. Die haben mit Keon Coleman und mit Johnny Wilson natürlich auch noch 2 echt gute Wide Receiver. Und gerade Keon Coleman wird durch die Slot mit seinem hohen Speed sehr gefährlich sein. Den müssen sie matchen. Das haben die Tigers nicht geschafft, also die Louisiana State Tigers im ersten Spiel nicht geschafft. Ich glaube schon, dass die Coleman auf der Rechnung hatten, weil das haben ja auch manche gemeint, ja, das ist ein Transfer, die wussten nicht unbedingt, wie schnell der tatsächlich ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder wusste, dass Coleman eine Granate ist. Aber die hatten keine Mittel, um diesen Speed in dem Moment da im Zentrum zu matchen. Der hat den Ball genommen und ist abgezogen. Ne? Und das reicht eben bei 3-4 Plays. Ja, und dann kommen wir wieder. Also das ist so dieses, also ich sehe da tatsächlich so ein richtiges Schachspiel. Ne? So dann gut, wenn der Nickelback das alleine nicht, dann holst du wegen mir dann eben noch noch Cornerback Nate Wiggins mit dazu, der wahrscheinlich zukünftig auch eher Nickelback spielen wird. Ne? Der ist vielleicht auch einem Coleman ganz gut gewachsen. Dann fehlt aber außen wieder jemand wieder. Und da hast du Johnny Wilson, der einfach, ja, so eine Art Power Forward ist, ne? Der halt einfach, der pflückt halt Bälle wie Rebounds aus. Ich habe eine Szene, die habe ich auch in meiner College-Kolumne, die morgen kommt, rausgesucht bei Twitter. Da fängt er gegen Boston College einfach, also so ein 50-50-Ball. Er springt hoch, drückt so ganz leicht den Gegenspieler, der in dem Moment sogar noch mit beiden Füßen auf dem Boden ist. Ich weiß gar nicht, wie er das schafft. So ganz leicht von sich weg und fängt dann diesen Ball an der Seite nieder. Denkst so, okay, wie zum Himmel willst du das verteidigen? Ne? Und wenn du dann halt einen Quarterback hast, der so Sound halt spielt, wie ich sage. Ne? Ich finde, Travis Jordan?
Jordan Travis.
Das ist ganz schlimm. Jordan Travis, was ihn in meinen Augen in den ersten Wochen auszeichnet und auch gegen die Louisiana State zeigt, der lässt halt nichts liegen. Ich finde, dass er sehr sauber spielt. Der hat eine feine Beinarbeit, der hat saubere Passmechaniken und die Plays, die er machen kann, die nimmt er auch alle. Ne? Da bleibt eben nichts liegen. Da geht kein Ball zu hoch, da geht kein Ball weg. Der kassiert keine Sacks, die er nicht kassieren muss, ne? So, das ist halt das, was er letzten Endes macht. Also, du kriegst ihn halt über seine Konstanz sehr schwer gestoppt, weil er halt einfach sauber das Spiel durcharbeitet, ne? Und das jetzt gegen eine Clemson-Defense zu sehen, die finde ich nochmal ein anderes Kaliber als Louisiana State ist, wird sehr spannend. Und ja, am Ende auch spielentscheidend sein, wird sich die Offense von Florida State oder die Defense von Clemson durchsetzen. Das waren jetzt eine Menge Spieler.
Ja, ich würde sagen, wir kommen zu den Picks.
Ja, komm, wir müssen mal kurz sagen. Also ich bin
ich lasse dir ja, ich lasse dir mal den Vortritt für das hier.
Das ist gut. Also ich bin an der Stelle tatsächlich bei Florida State. Ich glaube, dass das Spiel gegen Duke schon eine Ausnahme gewesen ist für Clemson, aber trotzdem gezeigt hat, dass sie nicht so stark sind um Florida State, die meiner Meinung nach, und sie haben gegen Boston College natürlich knapp gewonnen, also würde ich das anders beurteilen, wenn Florida State letzte Woche verloren hätte? Nein, glaube ich nicht. Wenn ich mir die Spieler und die Playmaker ansehe, glaube ich das nicht und deswegen gehe ich mit Florida State.
Das klassische Trap-Game letzte Woche. Ja, ich gehe auch mit Florida State. Wie gesagt, ich hatte vor der Saison Clemson aus der ACC getippt. Hab mir jetzt das ein oder andere Tape angeschaut. Ich glaube, wenn Florida State es schafft, ihr Spiel aufzuziehen, dann sind sie einfach auch nochmal ein besseres Team als Clemson. Glaub eher, dass Florida State richtig gute Chancen auf die Playoffs hat dieses Jahr mit diesem Team. Jetzt nochmal so ein knappes Spiel zu spielen. Kann dir als Team auch weiterhelfen, kann dich auch ein bisschen enger zusammenschweißen. Das Einzige, was, finde ich, für Clemson spricht, ist, dass das Spiel in South Carolina bei Clemson ist, dass sie ein Heimspiel haben. Aber trotzdem, ich glaube, Florida State gewinnt das und gewinnt es mit einem Touchdown. Also es wird eng, aber ich glaube am Ende, oder recht eng, aber ich glaube am Ende wird Florida State immer so ein bisschen das Spiel von vorne wegspielen können. Und Clemson muss dann immer ja aus einem Rückstand kommen. Und ich glaube, das ist aber dann auch ein Spiel, in dem Florida State einfach zu gut ist mit diesem Run-Game. Und deswegen, denke ich, machen sie es.
Das stimmt, das ist natürlich schon ein Brett, ne? Ich muss einmal kurz gucken, weil das will ich tatsächlich einmal wissen. 19. Oktober 2013 haben die Seminoles das letzte Mal im Memorial Stadium oder auch als Death Valley bezeichnet. Das ist ja das zweite Death Valley neben dem der Tigers aus von der Louisiana State haben sie gewonnen. Das war das letzte Mal. Gut. Wir gehen trotzdem beide mit dem Sieg. Finde ich gut. Wir werden sehen, wie gut wir damit stehen. Und jetzt gehen wir zu UCLA gegen Utah. Nummer 22 reist nach Utah zur Nummer 11 des Landes. Das Spiel findet in Salt Lake City statt. Und ich sag mal so, Utah hat zwei Teams aus der Power 5 bereits besiegt mit Florida und Baylor und steht bei 3-0. UCLA musste bis jetzt noch keinen Kontrahenten aus der Power 5 besiegen. Ich will aber sagen, San Diego State und die Coastal Carolina Chanticleers sind auch keine Laufkundschaft. Also ich finde, ja, es sind Group of 5 Teams, es waren nicht die Power 5 Teams, sie haben nicht denselben Namen wie Florida und Baylor. Ich finde aber, das musst du auch erstmal machen und das haben sie auch sehr dominant gemacht, stehen eben jetzt auch bei 3-0, sodass wir wieder, also dass wir hier das erste Duell des Tages haben zwischen zwei ungeschlagenen Teams um 21.30 Uhr. Jetzt darf ich das erste Matchup nehmen, ne? Ja, gut. Dann nehme ich Edge Rusher Layatu Latu.
Ah, nein.
Ich wusste es.
Bei dem Spiel habe ich mir echt schwer getan. Ich schreibe mir sonst immer 2-3 Matchups auf, aber das hatte ich natürlich auch. Okay, mach weiter.
Musste ich, genau. Also, Layatu Latu, vielleicht hast du ja noch den Left Tackle oder so, dann ist es ja, passt ja auch. Latu wird halt auch in diesem Spiel auf Quarterback-Jagd gehen. Noch ist nicht klar, ob er das gegen Cameron Rising macht, der sich jetzt endgültig von seinem Kreuzbandriss zu erholen scheint. Er macht gute Schritte, wie sein Headcoach sagt. Und die Frage ist, ob er für das Spiel rechtzeitig zurückkommt. Also es ist jetzt so, ja, das ist jetzt so dieses Questionable, sag ich mal. Ne? Game-Time-Decision sagt man so gerne. Sie werden jetzt im Laufe der Woche entscheiden, ob das sein erstes Spiel sein wird. Ne? Er ist auf jeden Fall wichtig für dieses Spiel, weil er vielleicht derjenige ist, der eher mit seiner Spielerfahrung oder so einer Wucht von Pass Rusher halt gewachsen ist, ne? Weil er halt weiß, was da kommt, im Gegensatz zu Bryson Barnes, der auch den ersten Turnover für Utah schon geworfen hat. Layatu hat in diesem Jahr schon 4 Sacks gemacht, hat letztes Jahr 10,5 gemacht. Man kann sagen, er knüpft da an, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also das ist immer gut zu sehen, finde ich. Wenn du so Spieler scoutest und du sagst schon so, Tape Match zur Produktivität und dann geht er ins nächste Jahr und zeigt es einfach nochmal, ne? dass er direkt wieder so erfolgreich sein kann, obwohl die Gegner jetzt ja spätestens gemerkt haben müssen, was er kann und was er drauf hat. Ne? Das Ding ist, er wird es vorwiegend, denke ich mal zumindest, dass er sich das Matchup, er kann es sich ja mehr oder weniger aussuchen, mit Satawa Laumea, doch, ich habe gelesen, das ist ein U tatsächlich, wird als U gesprochen. Satawa Laumea bekommt das zu tun und der war nicht immer so konstant und vor allem hatte er Probleme mit so quicken, sehr explosiven Passrushern und das ist schlecht, wenn du gegen Latu spielen sollst. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er damit richtig Probleme bekommt. Allerdings, und das muss man auch sagen, ich erinnere mich so an diese Right-Tackle-Daniel-Wright-Situation im letzten Jahr. Ne? Da haben wir, ich will jetzt gar keine Vergleiche anstellen, ich will nur sagen, es gibt Momente, wenn du in denen als Right-Tackle scheinst, wenn du in den Momenten strahlst, dann pusht dich das halt richtig nach vorne. Und Daniel Wright hat Matchups gegen Will Anderson im letzten Jahr zum Beispiel richtig gut bestritten. Und das ist halt jetzt, das ist halt das Spotlight jetzt, was auf ihm liegt. Ne? Er spielt gegen Latu. 32 NFL-Teams werden sich das Tape von Latu ansehen, von jedem Spiel. Da können wir fest von ausgehen. Und wenn er derjenige ist, der ihn gestoppt kriegt, dann werden das halt auch 32 Teams sehen. Und das ist halt der Punkt. Gleichzeitig gilt natürlich auch, wenn er es nicht tun wird, werden das auch 32 NFL-Teams sehen. Also das ist so ein bisschen die Krux an diesem Spiel. Trotzdem bin ich gespannt auf das Matchup, sehe ich aber tatsächlich kritisch. Also Latu hat die Chance, nochmal ein paar Sacks nachzulegen.
Ja, Latu ist ein absolutes, also ist ein richtig gutes Talent, super Spieler, wie du schon gesagt hast, explosiv, Pass Rush, bringt er schon viel mit. Leider hat er auch eine Verletzungshistorie. Darauf sind wir, glaube ich, auch in der Preview vor der Saison schon mal eingegangen. Das muss man leider bei ihm auch bedenken. Aber ich denke mal, das Matchup sollte er für sich entscheiden. Satau Laumela, der Right Tackle übrigens, jemand, der auf Guard eine richtig hohe Spring Grade hatte. Also einer der besseren Seniors, die zumindest wie die Spring Scouting Services der NFL das gesehen haben. So, da du mir das Matchup geklaut hast, musste ich jetzt ein bisschen improvisieren. Ich gehe mit J. Michael Sturdivant, dem Wide Receiver. Das ist ein Redshirt Sophomore. Großes Target, kam drüber von den Cal Golden Bears, hat den Trip nach Süden zu den UCLA Bruins gemacht. Wie gesagt, ein großes Target, ein Ex-Wide Receiver, der letztes Jahr als Redshirt Freshman so ein bisschen sein Breakout hatte. Er hat dieses Jahr auch schon 2 Touchdowns gefangen, hat auch vertikal, bringt er da einiges mit. Ob er jetzt schon draftrelevant ist, da muss er jetzt wirklich noch eine richtig gute Saison hinzaubern. Ich denke mal, ansonsten bleibt er noch 1-2 Jahre im College nach dieser Saison. Wie gesagt, er hat noch ohne Ende, also er hat noch einige Jahre Eligibility. Er wird es zu tun kriegen mit dem Cornerback Jatravis Broughton, wenn der denn auch spielt. Der beste Cornerback der Utah Utes, für mich so ein typischer, ja, der ist ein Senior, der schon lange spielt, der bei Utah auch eine richtig gute Ausbildung erfahren hat, wo man da auch jetzt sieht, der ist einfach technisch gut, bringt auch eine solide Size mit, 5'11", 190, wenn es den NFL-PA-Bowl noch gäbe, mit Sicherheit eine Art Spieler, an der wir auch sehr interessiert sind, irgendwo am späten dritten Tag, vielleicht auch, ja, als PFA ein Spieler, der Scheme Versatile ist, vielleicht nie es auf irgendeinen Mel Kiper Mockdraft oder sowas schafft, aber trotzdem für Utah halt ein grundsolider Spieler und auch ein guter Test für J. Michael Sturdivant. Vielleicht sagt er ja doch, ich möchte aber in den Draft, dann musst du solche Matchups gegen solche zukünftigen NFL Training Camp, vielleicht auch Roster-Spieler wie Jatavis Broughton halt auch für dich entscheiden.
Jo, zu dem Spiel. Ich bin tatsächlich gespannt. Also es hängt ja davon ab, ob der Rising jetzt tatsächlich wieder spielt oder nicht, weil das ist tatsächlich schon ein Faktor. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch eine Quarterback-Debatte. Ich gebe zu, ich habe dieses Jahr fern von Tape, von Latu, habe ich von UCLA noch nichts gesehen. Ich habe aber jetzt bei der Recherche gelesen, dass der Dante Moore, die wollen den jetzt alle als Starter sehen. Also Woche 2 hätte er eigentlich schon starten sollen. Woche 3 hat er auch ziemlich viele Snaps gesehen. So richtig durchringen konnte sich Chip Kelly noch nicht. Der Junge ist 18 Jahre alt, 1,91 groß, wiegt 95 Kilo. Sieht aus wie die Reinkarnation von Colin Kaepernick. Und ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich dann gerne sehen möchte. Freshman natürlich, wie gesagt, 18 Jahre alt, ne? Weil ich werde das Spiel gucken und ich denke, dann hat man mal eine Gelegenheit, auch mal so ein bisschen so Freshman-Watch zu haben, ne? Da könnte ja vielleicht mal wieder ein UCLA-Quarterback schlummern, aus dem was Geiles werden kann. Finde ich auch in Anbetracht der Tatsache, dass sie dann nächstes Jahr in der Big Ten spielen, eine interessante Story, wenn UCLA direkt mit so einer richtigen Granate als Quarterback da in die Liga geht. Schauen wir mal. Ich verstehe, dass man den True Freshman langsam an die Liga ranbringt und dass Chip Kelly das behutsam angeht und ihn noch nicht zum Starter nominiert. Aber vielleicht sehen wir da eine ähnliche Story wie mit J.J. McCarthy, der dann auch auch als Freshman, glaube ich, dann so übernommen hat irgendwann, ne? Weil Michigan gemerkt hat, okay, ich glaube, da war es in Woche 2 soweit. Da hatte man so das Gefühl, er lässt den Starter noch eine Woche schlecht aussehen, damit er bessere Argumente hat, weil ist natürlich leichter. Dann hat der Moore jetzt auch in dem Fall einfach die Möglichkeit, jo, der spielt, weil der eigentlich spielen soll, ist eh nicht gut. Und dann fordert wenigstens keiner mehr den Veteran, wenn der Moore dann doch mal ein paar Fehler macht, ne? Gehst du mit UCLA? oder mit Utah in dem Spiel?
Ich picke mal die Bruins. Ich glaube, Chip Kelly, der ist seit so lange, der hat sich da ein ganz solides Programm aufgebaut. Jetzt vielleicht mit einem Freshman-Quarterback als Starter, der super spielt, vielleicht spielt bei Utah. Cam Rising nicht, da gebe ich zu, das ist auch nochmal ein Faktor. Wenn er nicht spielen sollte, bin ich nochmal ein bisschen, bisschen selbstbewusster bei dem Pick jetzt. Aber ich glaube einfach, ja, UCLA, die haben auch im Transferportal einen guten Job gemacht. Sturdivant habe ich eben schon angesprochen, aber auch Carson Steele, der Running Back, den sie von Ball State geholt haben, ist ein richtig guter Spieler. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal mit den Bruins. Ich sage, die schaffen es mit einem Game-Winning-Field-Goal. Die fahren nach Salt Lake City und holen sich das Ding. Aber es sollte wirklich spannend werden. Ich habe jetzt letzte Woche die ganzen Upsets, wo ich gesagt habe, ja, das wird ein enges Ding. Und ich nehme jetzt aber mal gerade so das Team, was favorisiert ist. Und die haben dann gefühlt alle verloren. Deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, komm, das ist für mich ein absolutes 50-50-Spiel, vor allem wenn Rising nicht spielt. Und deswegen gehe ich jetzt mal mit den Bruins.
Ja, ich würde das gerne zweiteilen, wenn ich darf. Und zwar würde ich sagen, weil wir zum derzeitigen Zeitpunkt würde ich noch nicht sagen können, ob Rising spielt oder nicht. Ich würde sagen, wenn er spielt, dann tippe ich auf Utah. Und wenn er nicht spielt, gehe ich mit UCLA. Ist das so akzeptiert, dass ich das so sage?
Ja, das nehme ich an.
Okay.
Das ist besser, als nur das andere Team zu picken, der Spannung halber.
Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so, weil ich vermute, dass wir gleich beim nächsten Spiel auch denselben Tipp haben.
Oh.
Aber schauen wir mal. Jetzt wünsche ich mir eigentlich für dieses Spiel, kennst du das, wenn die beim College Game Day auf ESPN am Ende die Spiele tippen, ne? So. Mhm. Das hast du ja bestimmt schon mal gesehen. Und dann gehen sie ja die Spiele durch und jeder tippt und jeder kommt. Und bevor dann halt Lee Corso, der jetzt das 400. Spiel, der hatte ja zum 400. Mal den Maskottchenhut halt auf, ne? Wenn das Spiel, das letzte entscheidende Spiel halt kommt, und da geht es ja immer um das Spiel, wo quasi die Homecrowd ja gerade dabei ist, weil sie ja am College Game, der dann immer auf dem jeweiligen Campus sind. Und ich finde das immer cool, wenn sie das dann ansagen, das Spiel, werden im Hintergrund die Fans so richtig laut und so ein bisschen Musik wird damit reingelegt und so. Da kommt so richtig so, jo, jetzt noch 2-3 Minuten und dann habe ich einfach bis morgen früh College Football durchgehen. Das ist immer so ein richtig cooler Moment und das wünsche ich mir jetzt eigentlich gerade beim Anteasern dieses Spiels, denn wir haben einen richtigen Kracher. Die Ohio State Buckeyes an Nummer 6 gerankt gegen die Notre Dame Fighting Irish an Nummer 9. Man möchte sagen, die Buckeyes haben mit einem 63-10 Sieg über Western Kentucky jetzt die Kurve gekriegt und sind jetzt wieder auf Kurs. Das war so der Befreiungsschlag, den das Team gebraucht hat. Aber ja, machen wir uns mal nichts vor. Ob wir da wirklich einen richtigen Playoff-Contender gesehen haben, das wissen wir erst, wenn wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Spiel gegen Notre Dame gesehen haben, denn das ist eigentlich der echte Härtetest. Die Hilltoppers, so gerne wir sie beide haben, sind das nicht. So, und warum das so ist, können wir eigentlich direkt sagen. Warum Notre Dame der Härtetest schlechthin ist, Notre Dame hat einen Quarterback. Verdammt nochmal. Und das ist eigentlich schon der Reiz, den dieses Spiel ausmacht. Wie siehst du das Spiel? Freust du dich drauf?
Ja, ich freue mich auch total drauf. Absolutes Highlight-Spiel, zwei Top-10-Teams, zwei riesen Fanbases, vielleicht die beiden größten, auf jeden Fall beide Top 5, was Fanbases angeht im College Football. Wie gesagt, Ohio State ja ein Team, wo ich schon die ganze Saison so ein bisschen sage, ich glaube, die werden ein bisschen strugglen dieses Jahr. Der vermeintliche Befreiungsschlag gegen Western Kentucky, Das war natürlich ein deutlicher Sieg, aber trotzdem bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Für mich müssten sie jetzt Notre Dame schlagen und vor allem ja auch in South Bend, damit ich ja wieder an das 2023er Buckeyes-Team glaube. Es ist aber auch eine Riesenchance für Notre Dame. Also letztes Jahr die erste Saison unter dem neuen Head Coach war enttäuschend. Muss man wirklich so sagen, vor allem halt der Anfang der Saison, es wurde dann stetig ein bisschen besser, jetzt mit einem super Quarterback, super College Quarterback in Sam Hartman, den im Transfer Portal geholt, auch eine richtig gute Offense auf den Platz gestellt. Der Defense braucht man sich bei Freeman, glaube ich, sowieso keine großartigen Sorgen zu machen. Und jetzt hat man halt die Chance, die großen Buckeyes hier von, die auf Nummer 6 stehen, zu schlagen und damit dann wahrscheinlich auch im nächsten Poll schon mal in den Top 4 zu stehen. Und das auch zu Recht, weil dann hat man ja eines der absoluten Top-Spiele, hätte man dann schon für sich entschieden. Aber es ist, ja, also es ist eine Riesenchance erstmal. Zu den Picks kommen wir ja gleich dann.
Ja, auf jeden Fall. Also das wissen wir auch, das Komitee für die Playoffs gewichtet ja eben auch Siege gegen gerankte Teams und Siege gegen Top-10-gerankte Teams. Also das spielt bei denen ja bei der Bewertung wirklich eine Rolle. Und da geht es halt auch um den Zeitpunkt des jeweiligen Spiels. Also man guckt nicht am Saisonende darauf, wo stehen jetzt die Buckeyes, sondern wenn du jetzt die Buckeyes schlägst, dann hast du in diesem Moment ein Top 6 geranktes Team geschlagen. Und das ist halt immer ein Fund. Das nimmst du mit. Du spielst eh nochmal gegen USC. Die werden auch relativ weit vorne gerankt sein. Also Notre Dame hat dieses Jahr wirklich einen klaren Weg Richtung Playoffs. Den hatten sie nicht immer. Da hast du gedacht so, ey, die müssen wirklich schon ungeschlagen bleiben, damit sie das schaffen. Aber das ist dieses Jahr ein Schedule, der das zulässt. Dafür musst du jetzt aber auch die Buckeyes schlagen. So. Und das ist zu Hause, wie gesagt, zu den Picks komme ich auf jeden Fall gleich auch noch. Lass uns aber erstmal über die Matchups reden. Was ist reizvoll? Ich meine, klar ist, Ohio State gegen Notre Dame steht nicht nur für große Fanlager, da steht auch für massiv viele Blue-Chip-Player. Also, so viele 4- und 5-Sterne-Rekruts, wie du Sonntag oder Samstag auf dem Rasen sehen wirst, die kriegst du selten im College-Spiel.
Ja, genau. Und wie soll es anders sein, habe ich mir auch hier ein Trench-Matchup rausgesucht. Notre Dame ja für die Offensive Lines bekannt, Ohio State durchaus für Defensive Liner bekannt. Also die Bosa-Brüder, Chase Young, gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt in der NFL, aber schon viele, die da hoch gedraftet wurden. Ich möchte sprechen über Left Tackle Joe Alt, den haben wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen. Für mich immer noch der beste Tackle im Draft, wenn er denn reingeht. Technisch super, absoluter Top-Athlet. Bitte?
Traumtänzer, Dreamdancer, der ist
ja, genau.
so schöne Beinarbeit, herrlich.
Absoluter, also für mich auch, ich finde, er bekommt immer noch nicht so den Hype, den er eigentlich kriegen sollte.
Schaut bei sport.de die Top 10 zum NFL Draft 2024, wer laut sport.de der beste Offensive Tackle ist in diesem Jahrgang. Ja, habe ich geschrieben.
Ah ja, okay, ich hab jetzt gerade überlegt, genau, auf der rechten Seite allerdings auch noch Blake Fisher, über den hatten wir auch schon ein paar Mal gesprochen, da habe ich damals gesagt, hey, der bringt die Size, der bringt die Athletik, der bringt viel mit, war im letzten Jahr ziemlich inkonstant, hat sich dieses Jahr gebessert, hat sich gemacht, vielleicht nicht zu diesem absoluten First-Rounder, aber zumindest jemand, der, denke ich mal, über den wir an Tag 2 sprechen werden, vielleicht auch noch jemand, der auch noch ein Jahr zurückkommt, also bei Joe Alt gehe ich davon aus, dass der nach dieser Saison in den Draft geht und da ein Top-10-Pick sein wird. Blake Fisher kann er dann sagen, dann versuche ich es dann nochmal auf Left Tackle. Er war damals im Recruiting, wäre er derjenige gewesen, der eigentlich Left Tackle spielen sollte, aber dann war Joe Alt einfach so gut. Blake Fisher hat sich verletzt, dass er den Spot bekommen hat, Alt, und hat ihn dann auch nie wieder abgegeben. Deswegen musste sich Blake Fisher in Anführungszeichen mit dem Right Tackle Spot abgeben. Die beiden werden es zu tun kriegen mit den beiden Juniors der Ohio State Buckeyes. Einmal ist das JT Tuimulau, Namen haben wir heute uns ganz viele tolle überlegt.
Ja, super.
Rausgesucht ist mir schon bei den Notizen hier für die Runde aufgefallen. Das ist ein Defensive End, der nicht so ganz so dieses elitäre Athletik mitbringt. Kein absolute Top, was die Physis angeht, auch nicht absolut top ist, nicht so ganz so diese Länge hat, die ich sag mal an Trayvon Walker hatte, als der im College war. JTT kommt eher über gute Handarbeit, über... Warum lachst du?
Weil du JTT sagst.
Ja, ja, genau. JTT kommt über gute Handarbeit, kommt einfach dadurch, dass er gut gecoacht ist, ist ein guter Run-Defender, aber macht jetzt nicht so viele Flash-Plays, außer halt vor zwei Jahren gegen Penn State, wo er dieses super Spiel mit Pick hatte und was auch immer. Dahinter ist noch Jack Sawyer, auch jemand, der mit ganz viel Hype an die Ohio State kam. einer, der, finde ich, ein bisschen besserer Athlet ist, noch ein bisschen mehr Länge bringt als JTT, aber ja, technisch noch nicht so ganz auf dem Level ist und vielleicht auch nicht so ganz die Flexibilität hat, um dann auch absolute Top-Tackles wie einen Joe Alt konstant zu schlagen. Aber auch ein sehr interessanter Spieler. Matchup für alle vier, dass das sehr, sehr kritisch sein wird, auch im Hinblick daran, dass sie alle nochmal zurück aufs College kommen können. Wie man hier abschneidet, kann dann auch ausschlaggebend sein. Leider überlegen sich ja viele Spieler schon im Sommer, ob sie dann in den Draft gehen oder nicht. Vielleicht sollten es mehr anders machen und die Saison erstmal abwarten. Vielleicht haben die Viers ja oder einige von den Vier haben gesagt, mal gucken, wie ich gegen Notre Dame oder Ohio State spiele. Und für uns Draft-Fans natürlich absolute Leckerbissen. Also Leute, guckt euch diese beiden Tackle an, guckt euch an, wie sie spielen. Bei Joe Alt ist es echt Teach-Tape, wie man Offensive Tackle im College Football zu spielen hat. Macht ganz, ganz wenige Fehler, technisch super. Ja, macht mir einfach immer wieder Spaß, ihn zu sehen, sei es live, sei es auf Film. Ein super Spieler.
Schau nicht auf den Ball, wie es so schön heißt. Nimm das auf jeden Fall mit, dass da auch drumherum ganz viel passiert. Sawyer und JTT, hier, ne? 0-0-6 dieses Jahr. Nix, nada. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut nach 3 Wochen. Vor allem gegen die Gegner. Wer aber schon einen hat, ist Hero Kanu. Das wollen wir mal dazu sagen, ne? Der hat nämlich schon einen gelandet. Und einen Tackle for Loss hat er auch schon gemacht. Nochmal zusätzlich. Letzte Woche gegen Western Kentucky. Also der hat praktisch jetzt Woche für Woche immer ein Play dabei gehabt, weißt du, ne? Und das ist so, man macht jetzt so als Redshirt Freshman macht man jetzt so seine ersten paar kleinen Plays, ne? Und ja, gewinnt in der Gunst der Coaches, glaube ich, dadurch auch ein bisschen mehr Spielzeit. Also ich glaube, den werden wir mehr als einmal auf dem Feld sehen. Und der Interior Pass Rush, der ist tatsächlich auch nicht unwichtig gegen so einen Quarterback. Da möchte ich nämlich mal drauf kommen. Sam Hartman, wir haben, glaube ich, vorher klar gesagt, und ich meine, jeder, der die Wake Forest Offense im letzten Jahr gesehen hat, gesagt, man braucht schon viel Fantasie, um zu sehen, dass Sam Hartman in einem professionelleren System funktionieren kann. Denn das war schon ein bisschen weird, was sie da gespielt haben. Aber er kriegt das hin. Also, der bewegt sich sehr selbstbewusst durch die Pocket. Also, steppt da auch wirklich vor, wie jemand, der eben schon ein paar Jahre länger in dieser Liga spielt. Ne? Er ist der ACC-Rekordhalter, habe ich schon oft genug gesagt. Was Scoring angeht, da sticht er Deshaun Watson und Trevor Lawrence und Lamar Jackson aus. So, jetzt habe ich es nochmal wieder gesagt. Ist dann jetzt zu Notre Dame und ja, spielt dort super. Über 71% Passgenauigkeit, keine Interception, spielt bisher nahezu fehlerfrei. Ja, dirigiert dieses Team da übers Feld, ne? Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich finde auch dieses Jahr die Buckeyes-Defense wieder nicht gut. Und die muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Wenn die das Spiel gewinnen wollen, dann muss auch die Buckeyes-Defense was reißen. So. Und wie gesagt, Western Kentucky jetzt auf 10 Punkte halten und selber 63 machen, ist jetzt, sagt mir gar nichts. Also das wird gegen Notre Dame eine ganz andere Kiste. Und ich denke, wir können ja einfach mal für euch, damit ihr wisst, wen kann man so sich aus der Draft-Perspektive noch alles ansehen, ohne dass wir jetzt großartig auf die Spieler eingehen wollen. Es sei denn, du möchtest gerne noch was dazu sagen oder möchtest noch jemanden hinzufügen. Ne?
Zwei hätte ich noch, ich fasse mich auch kurz.
Mach gerne.
Die ich wichtig fände. Also einmal ist es Running Back Audric Estime. Über den haben wir auch schon mal gesprochen hier im Podcast. Ja. Ja, jemand, der für mich ist so dieses Jahr so dieser Powerback, wo ich mir aber trotzdem vorstelle, dass der den Starting-Job für ein NFL-Team gewinnen kann, spielt eine super Saison hinter dieser super Offensive Line, 521 Yards in 4 Spielen, 8,3 Yards per Rush. Er wird zu tun kriegen mit dem Run-Stuffing-Linebacker Tommy Eichenberg, dem immer so vorgeworfen wird, hey, dem fehlt die Athletik, und das stimmt auch. Aber was Augen, was Physis, was Block-Shading, diese ganzen Dinge, die man im Run-Game braucht, ist ja vielleicht der Beste im College Football. Und ja, das wird sehr interessant, wie die beiden gegeneinander spielen.
Ganz gut, dass du das noch nennst. Gerade Tommy ist ein richtig guter Linebacker, gefällt mir auch sehr gut. Gerade diese Raffinesse halt drin zu haben im Spiel, schneller zu spielen, als du eigentlich sein könntest, ist halt auch immer was wert auf den Positionen, wo das auch wichtig ist, ne? Und wir nennen sie halt einfach nochmal, im Prinzip könnt ihr die Depth Charts aufmachen und sagen, jeder, der bei Notre Dame und bei den Ohio State Buckeyes Junior oder Senior ist, ist relevant für den Draft. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, ob ihr den gut findet oder nicht gut findet, wenn ihr ihn spielen seht. Wenn ihr aber nach dem Spiel behauptet, dass Marvin Harris nicht gut ist, dann seid ihr disqualifiziert. So, dann braucht ihr mit uns nicht diskutieren.
Wer weiß, vielleicht kommt ja der Cam Hart Lockdown raus.
Meinst du ja?
War ein Spaß, nein, glaube ich nicht.
Ich würde mal sagen, das passt auf jeden Fall. Er hat natürlich gerade nicht den Quarterback mit Kyle McCord. Der hat zwar einen guten Deep Ball, aber ist insgesamt inkonstant, hält den Ball auch zu lange, kassiert mir, also lässt für mich da einfach viel zu viele Plays liegen. Und das ist so ein bisschen das, was Marvin Harrison dieses Jahr auch in der Produktivität schwächt, ne? Also diese Diskussion wird zum Draft geführt werden. Harrison hatte ein Down hier, weil der hat nicht so gut gespielt. Ja, aber Leute, Zahlen sind nicht alles. Und wenn ein Quarterback halt einfach Kyle McCord heißt und so spielt, wie er gerade spielt, dann sind Zahlen nicht das, was die Wahrheit sagen. Schaut euch einfach an, sobald die Kamera aufzieht, wie oft Marvin Harrison sein Matchup schlägt und auch wenn er den Ball nicht kriegt oder wenn der Ball mal wieder nicht so zu ihm kommt, dass er ihn verarbeiten kann, ist es trotzdem halt ein Win. Ist das trotzdem für ihn ein gutes Play gewesen, wenn es darum geht, was Scouts sehen wollen. Ne? Und dasselbe gilt für Emeka Egbuka. Wir haben mit Trayvon Henderson einen Running Back, der auf jeden Fall Blicke auf sich ziehen wird bei den Buckeyes. Kate Stover auf Tight End, Donovan Jackson Interior Offensive Line. In der D-Line haben wir gerade schon gesagt, Michael Hall und Talaik Williams. Und hinten raus in der Secondary haben wir auch nochmal, über die haben wir auch, als wir über die besten Spieler geredet haben, haben wir die, glaube ich, schon genannt, ne? Mit Denzel Burke ist da, glaube ich, dabei gewesen, ne? Und wer jetzt halt verletzt raus ist, ist verletzt, glaube ich, raus, ne? Laysom Ransom. Mhm.
Also Denzel Burke zum Beispiel auch jemand, der dieses Jahr, er und Trayvon Henderson sind so die zwei Spieler, die zurück zur Form gefunden haben für die Buckeyes. Also auch das ist interessant zu beobachten. Die hatten beide letztes Jahr so ein Down-Year und dieses Jahr aber wieder viel besser.
Ja, die Buckeyes haben Playmaker und die müssen auf der offensiven Seite des Balls besser in Szene gesetzt werden, als es in den letzten Wochen der Fall gewesen ist. Und die müssen in der Defense halt einfach Plays machen, endlich. Dann wird das für Notre Dame ein schweres Spiel. Ansonsten, ja, kommen wir jetzt zu den Tipps, die, glaube ich, mittlerweile weniger überraschend sind, wenn wir damit durch sind.
Ja, ich nehme die Notre Dame Fighting Irish zu Hause. Ich glaube einfach, sie sind dieses Jahr ein kompletteres Team, diese O-Line, dieses Run-Game zu haben. Dahinter Sam Hartman, wie gesagt, ein Top-Quarterback. Die Offense ist nicht mehr das Problem. Der Fighting Irish und die Defense wird gut genug sein, einfach auch, weil mir Kyle McCord bisher noch nicht so das gezeigt hat, wo ich sage, okay, der wird es schaffen, da nach South Bend zu gehen und dieses Auswärtsspiel gegen so ein super Team, gegen eine disziplinierte Defense zu gewinnen, auch wenn er natürlich die Waffen dafür hat. Das wäre dann wirklich das Spiel jetzt ein sehr guter Zeitpunkt für Kyle McCord, dieses Playmaker-Gen so ein bisschen zu finden. Glaub's aber nicht, deswegen pick ich Notre Dame.
Es ist ja erst das achte Spiel, das die beiden gegeneinander haben. Man ist ja immer wieder verwundert. Und wenn man ehrlich ist, es war ja letztes Jahr überhaupt erst das siebte Spiel. Da haben wir auch drüber geredet, dass wir da so, was? Öfter haben die noch gar nicht gegeneinander gespielt. Und jetzt kommt's. Das liegt aber vor allem daran, weil die in der Zwischenzeit halt praktisch nie gegeneinander gespielt haben. Der letzte Sieg der Notre Dame Fighting Irish gegen die Ohio State Buckeyes, der war 1936.
Ach du liebes bisschen.
1936.
Ich dachte, du sagst jetzt so, ja, der war 92 oder sowas.
Ja. Fairerweise muss man aber halt dazu sagen, dass die danach bis 95 gar nicht mehr gegeneinander gespielt haben. Und ab da haben die Buckeyes eben die letzten 5 Spiele knapp für sich entschieden. Und mir ist das ehrlich gesagt ganz egal, ob das 1936 das letzte Mal gewesen ist. Und in der Manie von Lee Corso, wie gesagt, der letzte Woche seinen 400. Pick gemacht hat.
Hat er das Spiel damals auch schon gepickt?
Wahrscheinlich. Gib mir die Irish, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das 95 nicht schon gemacht hat. Gib mir die Irish, es wird knapp, es wird ein geiles Spiel. Ich glaube, die Erwartungen, die wir momentan haben, sind hoch. Ich glaube, die werden nochmal übertroffen. Soweit würde ich gehen. Okay, Lorenz, ich für meinen Teil bin durch. Ich habe alles gesagt. Wir haben jetzt gleich eine Stunde zusammen und ich gebe dir noch das letzte Wort und sage Tschüss.
Ja, genau. Ich werde mich mit einem Guinness, vielleicht einem grünen Hut und so vor den Fernseher setzen und dann hoffen, dass es die Irish schaffen, damit ich nicht mit meinem wochenlangen Ohio State Gehate hier dumm dastehe. Von daher aus eigener Sicht, go Irish.